Salzluft, die erste.
Das Wasserrauschen hören und gute, salzige Luft einatmen, das ist reines Urlaubsgefühl in Bestlage.
Stopp! Wo kommt denn das Meeresrauschen her? Das hier ist kein Werbespot für die Küstenregion, wir sind im Münsterland. Reines Urlaubsgefühl heißt deswegen der Stadt Rheine. Und bitte nicht Bestlage, sondern Bendlage. Also, nochmal und jetzt auch mit der richtigen Atmo bitte, ja?
Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung.
Keine Ahnung, ob es so einen Münsterland-Werbespot je gab, aber das Wasser rauschen zu hören und gute salzige Luft einzuatmen, das macht tatsächlich Urlaubsgefühle in Rheine, im Stadtteil Bendlage. Und das richtige Geräusch dazu ist dieses hier. Das ist ein sogenanntes Gradierwerk. Da rieselt aus 10 Metern Höhe Sohle herunter, also salzhaltiges Wasser. Es tröpfelt über diverse Schichten aus Schlehdornreisig und dabei entsteht eine Art salziger Sprühnebel. Wenn man den dann einatmet, hat das für die Bronchien einen ganz ähnlichen Effekt wie ein Spaziergang am Nordseestrand. Aber alles der Reihe nach und jetzt erstmal herzlich willkommen zu unserem Förderbande-Podcast. Ich bin Maria Backer und dies wird eine Folge, die dem Wort fördern besondere Ehre macht.
Seit über 1000 Jahren wird hier Sohle gefördert in Bendlage und das ist auch zurzeit noch so. Wir haben dort eine Pumpe runtergebracht, die aus einer Tiefe von ungefähr 400 Metern Sohle hoch fördert. Die Pumpe hängt selbst auf 80 Metern. Die Sohle hat einen Salzgehalt von 6%. Das Problem ist immer, wie bekomme ich aus der Sohle das Wasser raus?
Bernhard Borgert sagt das vom Verein zur Förderung der Saline Gottesgabe. So heißt diese altehrwürdige Stätte der Salzgewinnung. Ein ganzer Salinenpark ist das, mit schön angelegten Bäumen, historischen Häusern, einem Museum, das die alte Salzsiedestätte zeigt. Ich konnte mir Teile davon genauer angucken, auch wenn ich am Anfang, ehrlich gesagt, nicht sofort verstanden habe, was hier wann wo passiert mit Sohle, Saline, Gradierwerk und was es mit diesen 6% auf sich hat.
Letztlich geht es hier um das Endprodukt Salz, einmal für Ernährungszwecke und zum anderen für Konservierungszwecke. Und mit 6%iger Sohle kann man so effektiv noch nicht weiterarbeiten, weil es energetisch sinnlos wäre. Es wird zu viel Energie verbraucht, um das Wasser aus der Sohle zu entfernen. Und deshalb gibt es dieses Gradierwerk. Die Sohle wird über das Gradierwerk geschickt, ein paar Mal, 5-6 Mal. Und dabei lässt Sonne und Wind einen Großteil des Wassers verdunsten, sodass wir letztlich 22%ige Sohle überbehalten.
Bis zum richtigen Salz ist es dann aber noch ein längerer Weg. Und wir werden Bernhard Bongert später noch mal hören, wenn es um die einzelnen Schritte der Salzgewinnung geht. Dann erklärt er, was früher im 18. Jahrhundert dafür nötig war und wie es heute in Rheine funktioniert. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir über das eigentliche Förderprojekt an der Saline Gottesgabe sprechen. Also nicht die Salzförderung, sondern das, was die NRW-Stiftung dort unterstützt. Und dafür ist heute Thomas Liedmeier bei mir, ist der erste Vorsitzende des Vereins zur Förderung der Saline Gottesgabe. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Frau Backer.
Seit 2010 gibt es den Verein. Was ist denn die Idee dahinter? Was ist genau Ihr Anliegen?
Die Idee hinter dem Verein ist vielschichtig. Punkt 1, wir wollen natürlich für den Erhalt des vorindustriellen Denkmals, dem einzigartigen vorindustriellen Denkmal hier in Bendlage, dazu beitragen. Punkt 2, wir wollen aber auch die Menschen darüber informieren, wie in der Vergangenheit Salz gesiedet wurde. Weil wenn man sich nur das Denkmal ansieht, dann hat man, wie eben ja schon mal gesagt wurde, nicht so die richtige Vorstellung, was an der einen oder anderen Stelle passiert.
Es bleibt ein bisschen abstrakt, ne? Sie haben dann ja 2015 einen Antrag gestellt an die Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Was hatten Sie genau vor?
Die Idee war schlicht und einfach, diese abstrakte Salzsiedepfanne, die alte, dass man sich das A nicht vorstellen kann, wie das tatsächlich funktioniert hat, und B auch außerhalb des Denkmals zeigen zu können, wie Salz historisch gesiedet wird und wie aus Sohle echtes Pfannensiedesalz wird.
Dann steht da jetzt tatsächlich seit 2017, seit 6 Jahren, die Schausiedepfanne. Und um sie zu beschreiben, damit man so ein Bild davon kriegt, würde ich sagen, das ist so wie so ein großes rechteckiges Taufbecken fast. Von außen ist es ummauert. Das Becken selbst ist knapp knietief, 35 Zentimeter. Was passiert genau in diesem Becken?
So, ich würde eine Ergänzung noch eben machen wollen. Wichtig war bei der Erstellung dieses Pavillons, dass es ein gläserner Pavillon ist.
Man kann immer reingucken, genau.
Man kann immer hineinschauen und insofern ist total transparent, was innerhalb des Pavillons passiert. Und innerhalb dieses Pavillons befindet sich diese Schausiedepfanne. Mhm. In diese Schausiedepfanne kommt die Sohle aus dem Gradierwerk, die also vom Salzgehalt her angereichert ist auf 22-23% Salzgehalt. Und dort wird aus der Sohle am Ende reinstes, grobes, hochwertiges Pfannsiedesalz. Das passiert relativ simpel dadurch, dass man die Sohle aufkocht. Jetzt muss man wissen, Sohle kocht nicht bei 100 Grad, sondern etwa bei 108, 109 Grad. Und wir nennen das Aufkochen auch Sauberkochen. Es bildet sich anschließend oben ein Film, der wird abgeschöpft.
Denn die Sohle ist ja nicht nur reines Salz, sondern da sind auch noch Partikel drin von Ton oder andere Dinge. Das heißt, Sauberkochen ist wichtig.
Sauberkochen ist wichtig. Und das Wichtige beim Sauberkochen für uns ist zusätzlich, dass wir wissen, dass die Spurenelemente, die in der Sohle enthalten sind, und die für den menschlichen Körper auch wichtig sind, wie zum Beispiel Magnesium oder Calcium, dass die in dem Salz, was sich bildet, enthalten bleiben. Mhm. So, aber beim Sauberkochen, das, was wir am Ende nicht haben wollen, schöpfen wir ab. Und dann reduzieren wir die Temperatur im Siedevorgang auf etwa 50 bis 60 Grad und lassen es vor sich hin köcheln. Mhm. Und wenn man dann weiß, dass Salzkristalle und die Konsistenz von Salzkristallen von der Temperatur abhängig ist, mit der die Sohle ausgestattet ist, dann erhalten wir grobes Salz.
Körnig, also nicht riesig, genau. Fein, sondern körniger.
Na, ich sage immer, es geht in den Salzstreuer rein, es kommt aber nicht von alleine wieder raus.
Okay. Die Schausiedepfanne steht da wie gut sichtbar in diesem Glaskubus, aber sie ist ja nicht nur zu Schauzwecken da, sondern da wird wirklich derzeit alles an Salz gesiedet, was heute in der Saline Gottesgabe gewonnen wird. Richtig?
Das ist richtig, ja. Mhm. Das sind im Jahr etwa 2000 Kilogramm.
Wer macht das? Wer macht diese Arbeit?
Also ich bin stolz darauf, dass wir ein wirklich ehrenamtlicher Förderverein sind. Und wir haben zwei ehrenamtliche Salzsieder. Und die haben sich das über die letzten Jahre von dem Gründer des Vereins, von Jules Flögels, angeeignet, die Art des Salzsiedens. Und die machen das nach der Arbeit. Uns hilft dabei, dass wir inzwischen vieles digitalisieren konnten. Das heißt, es gibt eine direkte Verbindung, eine direkte Rohrleitung von dem Gradierwerk in die Schausiedepfanne. Wir können die Temperatur inzwischen über eine App digital steuern. Das sind Dinge, die uns das Arbeiten ein Stückchen erleichtern. Aber richtig ist, dass wir im Förderverein mehr als 10 aktive Personen haben und haben müssen, damit wir das, was da entstanden ist, auch weiter pflegen können.
Bevor diese Schausiedepfanne dort stand und bevor Sie das noch besser digital auch nochmal steuern konnten, haben Sie aber ja auch schon Salz gesiedet. Das muss eine enorme Schlepperei gewesen sein. Wie ging das?
Das war tatsächlich so. Also begonnen hat der Fördervereinsgründer Jules Flögels in der heimischen Garage, wie man sich so einen Existenzgründer typisch vorstellt.
So ein Start-up
in der eigenen Garage. Der hat kanisterweise die Sohle aus dem Gradierwerk geholt, mit dem Auto transportiert und hat sie in eine mobile Siedepfanne, die der Verein direkt im Jahr der Gründung angeschafft hat, hineingebracht und hat den Prozess zu Hause im Garten vollzogen.
Was passiert mit dem Salz, wenn es fertig ist, auch heute noch?
Begonnen hat das Ganze ja mit kleinen Salzsäckchen. Mhm. Und das war das erste Produkt und das war bis 2017, bis zur Errichtung der Schausiedepfanne und des Salzpavillons war es das einzige Produkt. Mhm. Und am Anfang wurde das von Vereinsmitgliedern tatsächlich auch selber genäht, selber bedruckt, selber gefüllt und selber verkauft.
Da kann man inzwischen sagen, da hat die Förderfamilie wieder zusammengefunden, denn inzwischen werden diese Salzsäckchen im Denkmalpflegewerkhof in Steinfurt tatsächlich genäht. Ja. Folge 12 kann man gerne nochmal nachhören. Da haben wir nämlich die Nähwerkstatt besucht. Und Sie haben jetzt die Säckchen auch mitgebracht. Vielleicht, was, das sind, die sind auch unterschiedlich bedruckt auch.
Ja, es gibt, das ist das Original, wie es seit 2010 bedruckt wird, mit dem Vereinslogo und mit dem Gradierwerk zu sehen.
Also es gibt hier eine ganze Reihe an Produkten auf dem Tisch. Unter anderem steht da Kräutersalz, da steht ein Salzstreuer, da steht ein abgepacktes Salz und natürlich die Salzsäckchen. Und ich sehe, Sie haben auch eine Flasche mitgebracht, auf der steht Dry Gin, Saline Gottesgabe.
Die Geschichte ist relativ simpel. Wir haben Salz produziert und verkauft. Und wir konnten nicht mehr so viel Salz produzieren, wie nachgefragt wurde. Und dann kam die Überlegung, welche Möglichkeiten gibt es, ein Produkt vielleicht zu erreichen und zu kreieren, wo man wenig Salz braucht und trotzdem einen Effekt hat. Und Gin ist ein Hypegetränk. Und vor diesem Hintergrund saßen wir mit einer Destillerie zusammen und die Firma sagte, ach, wir können doch mal unseren besten Gin nehmen und den mit Salz verfeinern und mal schauen, was da rauskommt. Und daraus ist reine Gottesgabe Dry Gin geworden. Ich glaube, der Name des Dry Gin beschreibt am besten das, was uns da gelungen ist.
Okay, wie viel Prozent hat der, wo wir immer schon über Prozente sprechen hier?
43.
Ja, das Angebot hat sich erweitert. Von den finalen Produkten der Saline würde ich jetzt gern nochmal zu den Anfängen der Förderung kommen. Ich habe vor unserem Treffen kurz mit Gregor Wessel sprechen können. Er gehört zum Team Heimat- und Kulturpflege in der NRW-Stiftung. Und ihn habe ich gefragt, wie er sich an die ersten Reaktionen in der Stiftung erinnert auf Ihre Anfrage.
Wir fanden es zunächst mal sehr technisch und sehr kompliziert und konnten uns das gar nicht so richtig vorstellen. Wenn man aber dann da gewesen ist, und das bin ich, und sieht die Gesamtanlage mit seinen Gebäuden und mit den vielen anderen Vorgängen, die man da sehen kann, dann merkt man das Eigentliche, nämlich wie aus Sohle Salz wird. Also wie wird Salz nachher tatsächlich als Endprodukt hergestellt, das sieht man nicht. Das kann man da nicht erfahren. Und das war die Idee des Vereins, es zu veranschaulichen und direkt so zu veranschaulichen, dass man ja auch als Spaziergänger, als Zufallsbesucher tatsächlich das sehen kann, weil ein Glaskubus so darum herumsteht und man da hineinlugen kann.
Hand aufs Herz, was wussten Sie, bevor das losging, über das Salzsieden?
Ich hatte schon Berührung mit dem Thema, aber sozusagen der gesamte Vorgang an sich ist mir vor Ort tatsächlich erst richtig klar geworden.
Und die Motivation von der NRW-Stiftung dann zu sagen, das ist ein Projekt, das leuchtet uns total ein. Wie war da der Weg?
Das ist zunächst mal einfach auch die Historie gewesen. Also das ist ein seltsamer Standort, der fast auf eine 1000-jährige Geschichte zurückgeht. Blicken kann, dann ist es absolut auch die Motivation und die Begeisterung des Vereins gewesen, der man wirklich anmerkte, das hat Hand und Fuß, das ist gut vorbereitet, das ist keine Schnapsidee, sondern das ist...
Dieses ist ja aber geworden hinterher noch.
Ja, das kann sein.
Schnapsidee im wörtlichen Sinne, ne? Haben Sie den schon probiert?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay. Haben Sie öfter Projekte, die wirklich 1000 Jahre alte Geschichten vorweisen können?
Ich würde sagen, nein. Also nicht viel. Ich könnte jetzt kein Beispiel nennen, aber das ist schon eine Dimension, die hat man tatsächlich nicht oft, ne?
Ja, Gregor Wessel von der NRW-Stiftung. Insgesamt ist die Saline Gottesgabe mit 83.000 Euro gefördert worden. Gerade in Arbeit ist noch ein aktuelles Medienprojekt, das die historische Salzgewinnung auch interaktiv veranschaulichen soll. Aber vorher, Thomas Liedmeier hier im Förderbandestudio, lassen Sie uns noch nicht über neue, sondern erstmal über alte Medien sprechen, Urkunden, die eine 1000-jährige Geschichte bezeugen. Oder auch nicht. Da hatten Sie es plötzlich mit Fake News zu tun. Was war los?
Es gab eine beglaubigte Abschrift, in der zwei Urkunden zusammengefasst wurden, aus der man schließen konnte, dass seit ziemlich genau 1000 Jahren Salz in Rheine gewonnen wurde, aus der Sohle. Und einer der regionalen Historiker hat relativ schnell herausgefunden, dass diese Urkunde, auf die sich alle in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten bezogen haben, offensichtlich eine sogenannte fromme Fälschung ist. Es finden sich in dieser beglaubigten Urkunde Worte, die es im 11. Jahrhundert noch nicht gegeben hat. Fromme Fälschung deswegen, weil die Beglaubigung durch einen damaligen Bischof erfolgt ist. aber wir gehen trotzdem und können auch trotzdem davon ausgehen, dass seit mehr als 1000 Jahren Salz gewonnen wird.
Das wollte ich gerade sagen, nur weil die Urkunde nicht stimmt, können ja die 1000 Jahre
genau schon stimmen. Also es wäre halt schön gewesen, wenn man die 1000 Jahre urkundlich hätte dokumentieren können, aber die Historie selber und das ganze Umfeld spricht sehr dafür, dass seit mindestens 1000 Jahren Salz dort gewonnen wird.
Die Saline Gottesgabe hat auf jeden Fall eine lange und vor allen Dingen eine echt spannende Geschichte und die ist auch sofort spürbar. Bei meinem Besuch lag sogar eine gewisse Zeitreise in der Luft.
Förderbande unterwegs.
Als ich die Saline Gottesgabe besuche und eine kleine Führung bekomme, sehe ich von der Parkanlage selbst nur wenig. Überall stehen mittelalterlich anmutende Zelte und Verkaufsstände für Schmuck, Felle oder Met, dem Honigwein, der schon in der Antike gern getrunken wurde.
Das hat jetzt nichts mit dem Förderverein zu tun, aber das ist schon zur Kulisse passend, oder?
Ja, das ist sehr beeindruckend. Man fühlt sich ins Mittelalter versetzt. Das machen einige wohl als Hobby, habe ich mir sagen lassen. Wir haben Spaß daran. Jetzt sehe ich gerade, dass die Stelle, wo wir die Sohle jetzt fördern, verdeckt ist durch die vielen Zelte.
Was ich hätte sehen sollen, beschreibt Bernhard Borgert dann als Erdhügel, etwa einen Meter hoch mit einer Metallkuppe.
Sehen Sie an der Spitze, ist nur circa 40, 50 Zentimeter hoch. Und dort ist die Stelle, wo jetzt seit 1979 Sohle gefördert wird.
Die Spitze sehe ich schon, aber warum jetzt erst seit 1979 die Förderung? Das ist wieder eines der vielen Puzzleteile, die sich erst nach weiteren Erklärungen sinnvoll zusammensetzen. Ein paar Jahre kam die Sohle gar nicht aus Bendlage selbst, sondern aus dem Nachbarort Salzbergen. Als die Förderung dort 1974 eingestellt wurde, war das übrigens auch das Aus für den Kurbetrieb in Bad Bendlage, wie Britta Bonk erzählt, die mit uns durch das Gelände streift, denn auch sie engagiert sich im Förderverein für die Saline.
Wir waren früher eine Klinik, dass tatsächlich Leute, die Probleme hatten mit den Bronchien oder mit Atmung und sowas, die kamen tatsächlich hierher und haben dann auch wirklich hier gelegen und haben diese salzhaltige Luft, die dann hier halt durch das Gradierwerk versprüht wurde, eingeatmet und sich dadurch besser gefühlt in dem Moment.
Den Kurbetrieb zu reaktivieren mit dem neuen Sohlefund 1979, das hätte sich nicht gelohnt. Aber so konnte die Geschichte der traditionellen Salzgewinnung weiter erzählt und gezeigt werden. Und dazu jetzt nochmal die Stationen der Reihe nach. Wir haben die 6-prozentige Sohle im Boden. Sie wird hochgepumpt. Früher übrigens mit Wasserkraft aus einem eigens dafür angelegten Salinenkanal. Die Sohle kommt dann erstmal in den Sohleturm, sozusagen als Zwischenspeicher, und wird dann im Gradierwerk verrieselt, wodurch sich, das hatten wir ja schon, der Salzgrad von 6 auf über 20% erhöht. Dank sei dem vielen Schledornreisig.
Wie kam man darauf, dass das ein Schledornhecke sein musste?
Darauf ist dieser Salzexperte Joachim Freier von Beuys gekommen. Der hat das wohl durch Versuche festgestellt, dass Schledorn sich am besten eignet, um für eine saubere Verrieselung zu sorgen. Und zwar muss der Schledorn zwischen 5 und 6 Jahre alt sein. Wenn er jünger ist, sind die Zweige zu empfindlich, werden von dem aggressiven Medium Sohle zersetzt. Und wenn der Schledorn älter ist, dann werden die Äste zu grob, sodass keine saubere Verrieselung stattfindet.
Freiherr von Beust ist eine der wichtigen historischen Figuren in dieser Geschichte. Er modernisiert die Saline 1743 im großen Stil. Sein Auftraggeber ist der Fürstbischof Clemens August. Ein barocker Lebemann soll er gewesen sein, mit Sinn für Kunst, Architektur und der Bereitschaft, ordentlich zu investieren. Die Sohleförderung lohnt sich zu der Zeit jedenfalls. Salz wird nicht ohne Grund als weißes Gold bezeichnet. Die Herstellung ist damals allerdings extrem aufwendig. Das wird deutlich, als wir das alte Salzsiedehaus betreten. Hinter mehreren Türen, es riecht rauchig, holzig, stehen wir an einem Mauerwerk, knapp 1 Meter hoch, das erstmal wie so ein kleines Labyrinth aussieht, über dem aber noch ein anderes Konstrukt aufragt.
Ist ein altes Siedebecken, das hat ein Fassungsvermögen von 50 Kubikmetern. Das wurde komplett dann mit Sohle gefüllt und wir haben die vordere Hälfte dieses Beckens hochgenommen, um den Unterbau zu demonstrieren.
Der Unterbau ist das, was mich an ein Labyrinth denken lässt. Eigentlich sind es Lüftungsschächte bzw. Heizschächte, erklärt Bernhard Borgert.
Sie müssen sich das vorstellen, dass das Becken bis hier direkt vor uns an den Rand ging und eine große Fläche hatte. Und dann wurde dort die Feuerstelle in der Mitte beheizt und die heiße Luft zog durch den Kaminschacht hoch bis nach oben vor die Mauer, lief im mittleren Strang zurück, um rechts erneut nach hinten zu strömen und dann rauszuströmen.
Also was hier zwischen diesen Mauern lief, war nicht etwa Sohle, sondern war heiße Luft.
Die Sohle befand sich ausschließlich im Becken oberhalb dieser Lüftungsschächte oder Feuerschächte. Und dazu hat man dann diese Klappen noch geschlossen, damit sich die Hitze richtig auf die Sohle konzentrierte.
Durch die Hitze ist dann das Wasser verdampft und die Sohle übrig geblieben. Also genau wie in der Schausiedepfanne, nur mühsamer.
Es war sehr warm und salzhaltige Luft. Es war sicherlich keine angenehme Arbeit. Und wenn der Siedevorgang zu Ende war, mussten diese Schächte, durch die die heiße Luft geströmt war, mussten gereinigt werden. Da musste jemand durch ein anderes, weiteres Loch reinkriechen, in der Dunkelheit die Schächte säubern von Asche und sonstigen Rückständen. Und das war mit Sicherheit eine sehr unangenehme Arbeit.
Ein Siedevorgang dauerte 8 bis 10 Tage und dabei wurden 15 Tonnen Salz gewonnen. 650 Tonnen im Jahr. Das klingt erstmal viel, ist aber überschaubar, sagt Bernhard Burgert.
Es haben bis zu 30 Leute hier gearbeitet in der ganzen Saline und der Ertrag war nicht so, dass sich das finanziell sehr gut gelohnt hätte.
Aber in früheren Jahrhunderten war es überlebensnotwendig für die Region hier.
Extrem wichtig für die Leute, zunächst für die Ernährung, aber der Großteil des Salzes wurde für Konservierungsstoffe benötigt.
Heißt Pökelfleisch?
Ja, Salz hat hygroskopische Wirkung. Es entzieht Fleisch und Fisch die Feuchtigkeit und wirkt gleichzeitig antibakteriell. Und daher kommt auch der Name Gottesgabe. Die Menschen betrachteten das Salz wirklich als Gabe Gottes.
Und dazu passt die schöne Geschichte, wie ein Kirchenmann von der Gottesgabe profitiert hat, als Bernhard Borgert selbst noch Kind war. Er sei in gewisser Weise ja auch Zeitzeuge, sagt er. Seine Eltern hatten 800 Meter von der Saline entfernt einen Hof.
Wir haben richtig selbst noch Hausschlachtungen gemacht und da wurden die Schinken in so einem Pökelbecken eingerieben mit Salz alle 2-3 Tage und dann jeweils wieder dort deponiert in dem Fass und nach circa 3 Wochen kamen sie dann in Leinsäcke und dann wurden sie mit so einer fondförmigen Gabel hochgehoben unter den Wiem, nannte sich das in den Bauernhöfen, in einem großen Raum, wo das Herdfeuer war. Und dahinter, das ein paar Monate hingen die Schinken und dann gab es exzellente trockene rote Schinken und die waren so toll, dass alle 6-8 Wochen der Pastor von der Josefkirche, der tauchte bei uns auf und kriegte dann selbstgebackenen Stuten, eben diesen super Schinken und darauf 2 Spiegeleier. Und richtig vergnügt zog er dann von dann, wahrscheinlich um 6 Wochen später wieder aufzutauchen. Zwischendurch hat er wahrscheinlich die anderen Höfe besucht. So lief das früher.
Eins ist schon mal klar, in der Saline Gottesgabe gibt es viele Geschichten zu entdecken. Die Führung mit Bernhard Borgert ist jedenfalls randvoll damit. Und ich habe noch nicht mal von der Tanzlinde oder dem Heimatdichter Josef Winkler erzählt. Ich bin fast sicher, wenn ich mit Thomas Liedmeier vom Förderverein jetzt hier im Studio eine Führung machen würde, gäbe es noch mal ganz andere Geschichten, richtig?
Wahrscheinlich ist das so, ja.
Okay, diese ganze Saline und auch ihre besondere Schausiedepfanne sind ja nun keine Selbstläufer. Die müssen betrieben und gepflegt werden. Und ich habe gehört, ihre Vereinsmitglieder steigen regelmäßig hoch aufs Gradierwerk in 10 Metern Höhe, um da auch nach dem Rechten zu sehen. Sind Sie da auch dabei?
Also natürlich bin ich schon oben gewesen, aber da gibt es eine Grundvereinbarung zwischen der Stadt Rheine, Eigentümer der Salinenanlage, und dem Förderverein. Ja. Wir kümmern uns etwas um die Pflege der Gradierwerke, sorgen dafür, dass oben die Rinnen von Blättern und anderen Dingen befreit werden, so dass es vernünftig und gut runterrieseln kann. Und dafür dürfen wir die Sohle entnehmen. Ne? Also insofern ist das, glaube ich, eine Win-Win-Situation. Denn es ist tatsächlich so, dass ein aktives Mitglied Woche für Woche sich oben auf den Gradierwerken hochbegibt und nach dem Rechten sieht.
Das ist schon ein spezielles Ehrenamt, würde ich dann sagen. Wie wird Ihre Arbeit überhaupt wahrgenommen von den Menschen? Was kriegen Sie für Feedback von den Besucherinnen und Besuchern dort?
Also es ist hervorragend. Sobald jemand von uns am Pavillon ist, trauen sich die Besucher auch direkt dahin. Das geht sogar so weit, dass wenn ich denke am letzten Sonntag, ich schließe die Tür schon mal auf, mach sie aber nicht auf und hole nur noch irgendetwas aus dem Lagerraum, dann kann man sich nicht wundern, wenn die Türen, wenn man zurückkommt, auf sind und die ersten Besucher in dem Salzpavillon sich aufhalten.
Also, kommt gut an.
Kommt sehr gut an, ja.
Die Komplexität hat mich ja am Anfang ein bisschen verwirrt. Ich wusste wirklich nicht genau, wie die Abläufe sind. Das ist ja für Sie dann auch, wenn Sie das erklären, in der Schausiedepfanne eine ziemliche Herausforderung, oder? Den Menschen eine Orientierung zu geben, was, wann, wo, wie passiert beim Salzsieden?
Das ist so. Es war eine besondere Herausforderung, das an den alten Siedepfannen zu erklären. Und es ist auch heute eine besondere Herausforderung. Ich glaube, kognitiv ist es ja so, dass man am besten Dinge aufnehmen und behalten kann, wenn man sie sieht, wenn man sie erklärt bekommt, also hören, und wenn man sie am besten auch den kompletten Ablauf sieht.
Eine Hilfe könnte dabei natürlich auch nochmal die Medienstation sein, das aktuelle Projekt, das Sie zusammen mit der NRW-Stiftung umsetzen. Wann ist die fertig? Das soll ja auch interaktiv sein.
Also ich hoffe, dass wir sie im Herbst in Betrieb nehmen können. Es wird für uns und für die Erklärungen und für das Verständnis, glaube ich, eine sehr große Hilfe sein, den gesamten Prozess, der sich dort vollzieht, erklären zu können.
Einen kleinen Vorgeschmack, wie der Prozess abläuft, kann man heute auch schon im Museum bekommen, das allerdings in einer Art Zeitraffer. Bei meinem Besuch war nämlich nicht nur draußen auf dem Mittelaltermarkt eine Menge los, sondern auch drin im Museum. Das ist ein außerschulischer Lernort und da habe ich mal kurzerhand eine pädagogische Einheit mitgemacht.
Ich bin Paula Winter, städtische Museenreine.
Wir arbeiten hier mit ganz vielen
Kindern, Erwachsenen und viele Schulklassen kommen zu uns. Kindergeburtstage werden hier gefeiert und die Kinder können hier ihr eigenes Salz machen.
Aus der Bentlager Sohle müssen Sie natürlich zuerst mal probieren. Dann verziehen Sie schon mal Ihr Gesicht.
So, darf ich da einfach so reinlangen mit dem Finger?
Machen Sie das mal. Und dann? Ja, dann kommt sowas. Dann müssen Sie das hier in die Pfannen füllen und natürlich eine Schutzbrille tragen.
Okay.
Ich mache ja hier ein naturwissenschaftliches Experiment. Machen wir das an. So. Und dann geht das los. Das sind Induktionskochplatten. Von daher geht das da relativ schnell.
Tatsächlich verdampft das Wasser schon nach wenigen Minuten fast vollständig. Kinder lernen also, dass es verschiedene Siedepunkte gibt und dass sich so Wasser von Salz trennen lässt. Der Energieaufwand ist hier natürlich extrem hoch. Dafür kann man direkt nach dem Experiment schon fertiges Salz mitnehmen.
Jetzt kommt der Holzschaber zu Werk.
Genau, und dann sind sie natürlich versucht, das möglichst schnell zu machen. Aber wir müssen dann immer warten, bis man kein Knistern mehr hört und auch kein Dampf mehr aufsteigt. Es geht ja auch darum, solche Prozesse im Detail und sehr genau zu beobachten. Schönes, helles, weißes Salz, so wie die Menschen das hier auf der Saline geschätzt haben. Sehr mild vom Geschmack, weißes Gold.
Ja, apropos weißes Gold, Herr Liedmeier, das stimmt ja so gar nicht, habe ich in Rheine gelernt. Salz ist nicht weiß, hieß es da. Was denn nun?
Ja, man sieht es als weiß, aber vom Grundsatz her sind zunächst mal die Kristalle ja transparent und damit farblos. Aber durch die Lichteinstrahlung wird es weiß und wir nehmen es als weißes Gold wahr.
Nicht nur ich, glaube ich, habe eine Menge dazu gelernt an Ihrer Salzsiedepfanne. Ich weiß, Sie selbst haben auch eine Menge dazu gelernt, zur Beschaffenheit der Siedepfanne zum Beispiel. Die Pfanne war nach 3 Jahren fast hinüber und hatte durch die aggressive Sohle ziemlich gelitten. Wie haben Sie das so schnell gelöst? Denn heute funktioniert es ja wieder blendend.
Wir haben zwar eine Edelstahlpfanne gehabt, aber die Schweißnähte wurden mit normalem Material gemacht und das Salz ist ja sehr aggressiv und hat dann diese Schweißnähte angegriffen. Und heute haben wir eine Siedepfanne im Betrieb, die dann auch Schweißnähte aus Edelstahl hat.
Okay. 100 Jahre ist die Saline im Besitz der Stadt Rheine. 1000 Jahre wird dort Sohle gewonnen und Salz hergestellt. Was wünschen Sie sich für diesen Ort? Was wünschen Sie sich auch für den Verein?
Also natürlich ist es so, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir das Wissen in die Zukunft weiter transportieren wollen Und es ist schon so, dass wir, ich glaube, auch als Verein im Augenblick zufrieden auf die Zusammenarbeit mit Rainer Museen und mit der Stadt Rheine gucken. Der Bekanntheitsgrad des Fördervereins in der Stadt Rheine ist allein durch die, ich sag mal, durch unser erstes Produkt, die Salzsäckchen, sehr, sehr hoch.
Sagt Thomas Liedmeier vom Verein zur Förderung der Saline Gottesgabe. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein auf jeden Fall alles Gute, weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank,
Frau Wie sagt Backer. Man, Brot und Salz, Gott erhalts, ne?
So ist das, ja.
Dankeschön für Ihren Besuch hier im Förderbande-Studio. Und natürlich danke ich auch allen, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt, vor allem, dass es die NRW-Stiftung gibt. Und ja, wenn Sie Lust bekommen haben, Mitglied im Förderverein zu werden, zögern Sie nicht. Alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge.
Das war Förderbande. Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat und Kulturpflege. Mit Maria Backer. Produziert bei Sounds Fresh.